Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und ich habe mich auch schon auf die Predigt gefreut. Jesaja ist halt was Besonderes. Und Jesaja 53 ist sozusagen das Allerheiligste im Jesaja-Buch. Dort wird man hineingeführt in die Gegenwart Gottes, wo der Sohn Jesus Christus sein Leben opfert, um uns zu erlösen von aller Schuld. Ich habe das überschrieben, das ist der Text, das ist in Jesaja 52. Jesaja 52, Vers 13 bis 53, Vers 12. So stark sein Knecht gelitten hat, so sehr erhöht Gott ihn über alles. Das ist sozusagen der Kerngedanke in diesem Text. Es geht darum, dass der Knecht, wir hatten ja das Seminar, das fing Freitag an, am Abend mit 2 Stunden am Freitag und 4 gestern am Samstag. Und da habe ich auch gestern am Samstag das Motiv von den Knechten des Herrn eingeführt. Und es gibt in Jesaja 33 Mal das Thema von den verschiedenen Knechten Gottes. Manchmal fragen die Leute, wer ist der Knecht des Herrn in Jesaja? Das wäre ungefähr so, wie man fragen würde, wer ist der Minister im Bundestag und wer ist der Minister der Bundesrepublik Deutschland? Weil Minister heißt Knecht und es gibt nicht einen Minister, es gibt verschiedene Minister. Gott ist ein großer König und er hat viele Diener. Und der erste Diener, der in Jesaja auftaucht, ist Kapitel 20 Jesaja selbst. Der nächste ist dann Eliakim, der Mann, der über das Haus des Königs stehen soll, wie Gott da entscheidet, das ist so eine Art Premierminister. Der nächste Diener ist David. Und so kann man die 33 Stellen durchgehen. Das Interessante ist, dass die praktisch genau aufgebaut sind. Man hat 22 Mal Singular und 11 Mal Plural. Und 22 Mal hintereinander Singular, also immer Singular. Die ersten 22 Stellen ist immer Singular. Und dann hat man am Ende 11 Mal den Plural. Und der Wechsel vom Singular in den Plural geschieht wo? Einmal dürft ihr raten. In Jesaja 53. Und wir werden uns das angucken, wie Gott es schafft, dass Jerusalem, das in Kapitel 1 vom Buch Jesaja, so wie Sodom und Gomorra ist, eigentlich gerichtsreif. Eigentlich hätte Gott sein Volk in Anführungsstrichen zum Tod verurteilen müssen und es auslöschen müssen. Aber das stand gegen seine Liebe, gegen seine Treue, gegen alle seine Verheißungen für Abraham, Isaak und Jakob. Und dann merkt man in Kapitel 2, fängt man Kapitel 2 an zu lesen, und dann sieht man, auf einmal ist Jerusalem nicht Sodom und Gomorra, sondern der Evangelist der Welt. Das Wort Gottes geht von Jerusalem aus und erreicht alle Völker. Und alle Völker kommen zu Gott. Alle Völker schmieden ihre Waffen um zu Flugscharen und sagen Goodbye zum Krieg. Und da kann man sich fragen, wo ist die Power? Wo ist die Macht, die die Menschen so verändern kann, dass das geschieht? Und es wird geschehen. Wir stehen hier nicht beim Märchenerzähler, wir stehen bei einem Propheten Gottes zu seinen Füßen oder hören ihm zu. Und dieser Mann hat in seinen Lebzeiten so viele Prophezeiungen losgelassen im Namen Gottes und die sich erfüllt haben zu seinen Zeiten, dass er schon zu seiner Zeit als Prophet akkreditiert war. Man hat ein Siegel gefunden in Israel archäologisch, da steht Jesaja, der Prophet, drauf. Der durfte sich so nennen sozusagen, das war sein Siegel, mit dem er bekannt war. Man hat auch was von Hiskia gefunden, das ist eine reiche Epoche da, Hiskia und Jesaja. Jesaja lebte 740, also wirkte als Prophet 740 bis 701 vor Christus, sieht man ihn. Und man sieht ihn gegenüber verschiedenen Königen. 4 waren in dieser Zeit, die er miterlebt hat. Und er selber wird in Kapitel 6 berufen, das haben wir uns auch angeguckt. Aber er ist total geschockt. Er begegnet Gott und er sieht ihn auf einem hohen Thron und seine Reaktion auf die Heiligkeit Gottes und die Seraphim, die das verkündigen ist, die sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Alle Lande sind voll von seiner Herrlichkeit. Mit anderen Worten, alle Lande gehören ihm. Alles in allen Landen, das ist seins, das ist seine Herrlichkeit. Und Jesaja hört das und Jesaja sieht das und es haut ihn um. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und ich wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Und dann wird er gerettet. Er merkt schon praktisch, wie er getötet wird von dieser Konfrontation mit der Größe und Heiligkeit Gottes. Und dann kommt ein Einsatzwagen, der ihn rettet, in Gestalt eines Seraphs, der vom Altar, der dort im himmlischen Tempel ist, etwas nimmt. Und er nimmt es nicht mit bloßen Händen. Seraphim, das sind die Brennenden, ja. Das ist ihr Name, die brennen, die Feurigen, ja. Aber der Seraph nimmt das mit einer Zange. Das Ding war ihm zu heiß, ja. Und dann berührt, geht er auf ihn zu, fliegt auf ihn zu. Die haben 6 Flügel, mit 2 sind sie geflogen. Er flog auf ihn zu und hält dieses Teil an seinen Mund. Und es brennt die Sünde weg. Es berührt seinen Mund und er wird von einem Menschen, der mit seinen Lippen sündigte, zu einem Menschen, der mit seinen Propheten das Evangelium Gottes verkündigt, das noch heute gepredigt wird, zum Beispiel von mir. Das ist ein Beispiel für das veränderte Leben. Wenn man ihn gefragt hätte, wo kam die Kraft der Sühnung von dem Altar her? Was ist passiert mit diesem Altar? Was hat dich gerettet? Dann ist unser Text heute seine Antwort. Und wir werden uns das jetzt angucken. Der Text hat 3 Teile. Und der Kerngedanke ist dieser: so stark sein Knecht gelitten hat, so sehr erhöht Gott ihn über alles. Er redet hier, wie der Kämmerer ja auch schon gefragt hat, dieser Minister, das war ja auch ein Minister, das war der Finanzminister der Kandake in Äthiopien. Und die Kirche in Äthiopien ist eine der ältesten Kirchen der Welt. Der ist zurück nach Hause. Und die Erweckung brach aus, vermute ich jetzt mal. Ja, also Gott hat das genau getimt und Jesaja war sehr passend, weil eigentlich als Eunuch war er nach der Tora Moses, war er ausgeschlossen vom Volk Gottes. Aber aufgrund von Jesaja 53 hat Gott neue Regeln geschaffen. Dieses Opfer des Knechtes öffnet die Tür für Nicht-Israeliten und auch für die, die früher ausgeschlossen waren. Und ich bin sicher, der hat nachher im Jesaja weitergelesen. Der musste nur von 53 bis 56 lesen, wo diese Klausel von den Büchern Mose aufgelöst wurde. Was hat der sich gefreut? Er hat es ja schon gewusst. Der Geist Gottes war auf ihm. Und da steht dann, Eunuchen, das war eine kulturelle Sache, sobald man in so einem Staat Zugang hatte zum Palast, von einem König oder Königin, dann musste man, wenn man die Karriereleiter weiter erklimmen wollte, musste man seine Männlichkeit vor der Tür lassen. Da wurde man kastriert. Das ist eine Sache der Kultur gewesen und man konnte dann nicht mehr das normale Sexualleben ausüben. Deswegen hatte er einen Makel am Leib und deswegen gehört er nach der Tora Moses, gehört er nicht zum Volk Gottes. Aber jetzt in Kapitel 56, aufbauend auf Jesaja 53, werden die Regeln neu gesetzt. Und auf einmal heißt Gott Menschen aus aller Welt bekommen, aus allen Völkern, auch die, die früher ausgeschlossen waren. Und deswegen ist die Frage, was ist das für eine Power? Was ist das für eine Kraft? Was ist das für eine Kraft, die Menschen, die früher verworfen waren, jetzt zu Eingeladenen macht und zu Leuten, die dazugehören? Und das hängt mit dem Leiden zusammen und mit der Herrlichkeit, die der Knecht hier in unserem Kapitel empfängt oder in diesem Abschnitt. Die Kapiteleinteilung ist später, deswegen ist es nicht die Schuld der Leute, die den hebräischen Text geschrieben haben. Dort ist es anders aufgeteilt. Der hebräische Text von 52,13 hat dort eine Gliederungsrücke und Vers 13 beginnt den neuen Text. In Qumran ist das so, dass da sogar eine neue Kolumne angefangen wird bei der berühmten Jesaja-Rolle. Da haben die unten extra Platz freigelassen und dieser Text ist so wichtig, der fängt mit Vers 13, 52, 13, fängt er mit dem Wort siehe, fängt er oben neu an und unser ganzer Text ist auf einer extra Kolumne. Sogar die Leute in Qumran, die das 150 vor Christus und wann kopiert haben, irgendeiner, so alt ist diese Rolle, vorchristlich, die haben gewusst, das ist ein Hammertext. Der ist so wichtig. Das geschieht in der Qumran-Rolle nur zweimal, dass ein Text so hervorgehoben wird, dass man unten 1, 2 Lücken lässt, damit man oben diesen wichtigen Text da neu anfängt. Also das ist sozusagen vorchristlich schon klar. Was ist der Inhalt von unserem Text? Mein Knecht wird nach seinem Leid über alles erhöht. In diesen Versen redet Gott. So wie in Kapitel 42, als er in dieser Serie von vier Abschnitten ihn vorgestellt hat, siehe, das ist mein Knecht, den ich auserwählt habe, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Schon da wird der Geistbegabte, der die ganze Welt erreicht mit der Tora Gottes, mit dem Recht Gottes, der Licht der Welt ist und Bund für das Volk ist, vorgestellt von Gott. Und wir sind durch diese vier Abschnitte durchgegangen und das ist jetzt der Höhepunkt. Und da sagt Gott, am Anfang spricht Gott und am Ende spricht Gott. Also am Anfang sagt Gott inhaltlich, mein Knecht wird nach seinem Leid über alles erhöht. Das ist der erste Punkt von dieser Predigt. Dann der zweite ist, das sind die Verse 13 bis 15 in Kapitel 52, der zweite ist, wer erkennt Gottes Allmacht in der Ohnmacht von Gottes Lamm? Das ist der Hammer bei diesem Text. Jesaja hat oft vom Arm des Herrn gesprochen und der Arm des Herrn, das ist wie im zweiten Buch Mose, wo Gott in den Ring getreten ist und mit seinem Arm hat er Ägypten geschlagen. Bumm, einmal, zweimal, zehnmal. Und beim zehnten Mal ging der Gegner in die Knie, fiel zu Boden und war K.O. Und er musste notgedrungen das Volk Gottes freilassen. Israel ist mein erstgeborener Sohn. Wenn du meinen Sohn nicht ziehen lässt, bringe ich deinen erstgeborenen Sohn um. Das war die Drohung, die gleich von Mose am Anfang Pharao gesagt wurde. Und Pharao hat gesagt, wer ist denn der Herr? Im ägyptischen Pantheon gab's den nicht. Und dann hat er den Herrn kennengelernt in 10 Plagen und am Ende heulte seine Familie und er hat zähneknirschend, hat er sich rausgejagt. Und jetzt wiederholt sich das. In Jesaja 40, 1 bis 52, 12 sieht man den Arm des Herrn wieder. In Kapitel 52 entblößt er ihn und er geht in den Ring und die ganze Welt schaut zu und er siegt. Er siegt über Babylon und er bekämpft sie und erledigt sie und sie dürfen raus. Das ist das Thema in Kapitel 52 vor unserem Text. Das ist die Befreiung, die Jesaja prophetisch vorhergesehen hat. Zu seiner Zeit war Babylon nicht wichtig. Zu seiner Zeit war Assyrien wichtig. Aber er hat prophetisch glasklar gesehen. Er hat sogar Kyros gesehen in Kapitel 44, Ende 45. Prophezeit er den Namen von Kyros. Lange bevor. Viele Leute, die Prophetie nicht anerkennen, zerlegen deswegen dieses wunderbare Buch in verschiedene Teile, weil sie sagen, das kann ja gar nicht sein, das kann er gar nicht wissen. Kann der allmächtige Gott das nicht wissen? Und gerade in Jesaja, in unseren Texten im Kontext, sagt er, ich sehe das Ende vom Anfang. Und er redet so, dass er sagt, die ersten Voraussagungen sind eingetroffen, die ersten Dinge sind alle eingetroffen. Ich verkündige, ich erzeuge was Neues. Das ist noch im Boden, ihr könnt die Pflanze gar nicht sehen, aber ich weiß schon, da wird sie sprossen. Und das ist diese Rede vom Messias. Das ist eine gewaltige Prophezeiung. Hier haben sich so viele Prophezeiungen in diesen vier Gottesknechtsabschnitten erfüllt, das ist ganz gewaltig. Es gibt keine Parallele in der Prophetie. Es gibt viele Prophetien, die sich erfüllt haben, aber so konzentriert wie hier ist der Hammer, Leute. Ich habe mir die alle angeguckt. Es sind zig Prophezeiungen, die sich in Jesus Christus alle erfüllt haben. Es wird dort gesagt, dass er mit dem Geist begabt. Es wird gesagt, dass man den Rücken blutig schlagen wird, dass man ihm ins Gesicht schlagen wird, dass man ihm seine Barthaare ausreißen wird. Das wusste er alles, das kommt in den Evangelien. Jesus hat das alles gewusst, was auf ihn zukommt. Dass man ihn töten wird, dass man den Plan hatte, ihn als einen gottlosen, verworfenen, verfluchten auf den Müllhaufen der Geschichte zu schmeißen. Aber schon bei seiner Beerdigung wendet Gott das Blatt. Er sollte abgehakt werden, aber er hatte nie mit seinem Mund gesündigt. Und er hatte nie Unrecht getan. Und deswegen rührt Gott das Herz von Josef von Arimathea an. Und er kommt aus der Verborgenheit des heraus. Er war ein verborgener Jünger Jesu. Johannes sagt in Johannes 12, sagt er, dass viele im Hohen Rat, das waren Hohepriester plus 70 Leute, viele im Hohen Rat glaubten an Jesus. Da fragt man sich natürlich, warum haben die nicht geschrien, als es dann hieß, bei diesem gezinkten Scheinprozess, wo alles schon abgesprochen war und es drohte schief zu gehen, warum stand Nikodemus nicht auf? Warum stand Josef von Arimathea nicht auf? Warum sagten sie, das könnt ihr nicht machen, der Mann ist unschuldig? Viele, wie viele sind viele? Sind das 2? Sind das 5? Sind das 20? Sind das 36? Und die Feinde Jesu haben es geschafft, ihn zu verurteilen mit diesem gezinkten Prozess. Aber Jules Arimathea, als er tot war, steht auf, er geht zu Pilatus und bittet um den Leichnam und er kriegt ihn. Und er legt ihn in sein Grab, das noch nie benutzt war, das hat er nur für sich geschaffen, in der Nähe, aus dem Fels gehauen. Er war ein reicher Mann, einer der reichsten, einer der wichtigsten Männer Israels. Und das steht in unserem Text drin. Also ich hab mich immer gewundert, schon als Teenager habe ich mich gewundert, was sind das für Prophezeiungen in Jesaja? Deswegen habe ich Theologie studiert, wie Jesaja. Darüber habe ich promoviert. Ich habe Hebräisch gelernt und Griechisch gelernt. Und ich sage euch, dieses Buch ist ein Wunder von A bis Z. Gott sei Dank gibt es die Qumran-Rolle. Da weißt du, das ist vorchristlich. Das ist bewiesen. Diese Prophezeiungen standen schon alle da. Jesus kannte sie und er hat sie erfüllt, soweit sie zu erfüllen waren. Und er hat sie sozusagen vor, noch weiter zu erfüllen, wenn es weitergeht. Mein Knecht wird nach seinem Leid über alles erhöht. Wer erkennt Gottes Allmacht in der Ohnmacht von Gottes Lamm? Hier wird das Lamm Gottes vorgestellt. Der Knecht ist das Lamm. Er ist der Hohepriester und das Opfer in einer Person. Er ist der Bund. Mein Knecht macht durch sein Leiden Gottlose zu Gerechten. Das ist die Power. Wir gucken uns jetzt diese Power an. Zuerst den ersten Abschnitt. Mein Knecht wird nach seinem Leid über alles erhöht. Stellt Gott hier fest, Gott redet. Siehe, einsichtig erfolgreich handeln wird mein Knecht, wird erhöht, erhoben und sehr hoch sein. Das ist typisch Hebräisch, ja, diese Wiederholung. Da merkt man, so drückt man Superlativ aus. Das sind drei verschiedene Worte für hoch, ne? Er wird hoch sein, hoch, hoch, sehr. Merkt man, er wird über alles erhöht. Die Septuaginta übersetzt diesen Text mit den Worten Hypso und Daxazo. Sie nimmt also die drei Worte vom Erhöhen im Hebräischen und ersetzt sie mit zwei griechischen Worten. Mit dem Erhöhen, Hypso, und mit Doxazo, Herrlichkeit geben. In der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung, die Paulus natürlich in allen Kirchen, allen Synagogen benutzt hat, wo er hingegangen ist, wenn er unter den griechisch Sprechenden evangelisiert hat, hat er die zitiert. Das war so eine Art Standardübersetzung, wie früher die Luther-Übersetzung in Deutschland, vor längerer Zeit, also bei den Protestanten. Und da hat er die zitiert. Und das sind Schlüsselworte für Paulus, das sind Schlüsselworte für Jesus. Jeder kennt den Text. Paulus spricht in Philipper 2, Vers 5 folgende: Ein jeder unter euch sei so gesinnt, wie Christus auch war, welcher, obwohl er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward gehorsam. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen, aller derer Knie, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde, alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus der Herr sei. Woher hat das erhöht über alles? Wo hat er das? Und er sagt nicht Hypso, er sagt Hypso. Er hat ihn überhöht über alles. Dieser Name ist nicht ein menschlicher Name. Jesus Kyrios, Kyrios ist der Name Gottes, Leute. Das ist ein Zitat aus Jesaja 45, wo Gott sagt, wendet euch zu mir aller Weltenden, so werdet ihr gerettet. Gerechtigkeit ist ausgegangen von meinem Mund, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Vor mir sollen sich beugen alle Knie und alle Zungen sollen bekennen im Herrn Kyrios, JHWH, der Name Gottes im Alten Testament, der dort über 6000 Mal auftaucht. Werden bekennen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Ein Mensch auf dem Planeten Erde, jeder Mensch, jeder einzelne Mensch hat nur dann Gerechtigkeit im Gericht Gottes, wenn er ihn hat. Wenn er diesen Knecht hat. Deswegen hat man das hier, Gott sagt es sozusagen, wer wird erfolgreich sein? Siehe, Einsicht, der erfolgreich handeln wird mein Knecht, wird erhöht, erhoben und sehr hoch sein. Paulus in Philipper 2 praktisch kombiniert Jesaja 52, 13 mit Jesaja 45, was ich gerade zitiert habe, und sagt, das ist es. Johannes macht es ganz ähnlich. Johannes, wenn ihr sein Evangelium lest, wir werden ja durchgehen durch Johannes, deswegen mache ich das jetzt nicht so ausführlich. Wir haben eine Predigtserie über Johannes und wir kommen jetzt bald dazu, wo das anfängt, wie er das Erhöhen benutzt und wie er das Verherrlichen benutzt. Und ich werde da nur darauf verweisen, merkt euch das nur. Wir kommen noch zu den Themen Erhöhen und Verherrlichen. Nur ein Beispiel von heute, weil es heute die Losung ist. Wenn ihr euch die Losung anguckt, ne, und dann heute haben wir die Losung gehabt, das passt über die Faust, Die berühmte. Also, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so bleibt es allein. Aber wenn es das tut, so bringt es viel Frucht. Und wisst ihr, was er vorher sagt? Das muss ich euch natürlich jetzt sagen. Ja, das ist ja das Problem mit den Losungen. Die sind so nützlich, man kann ein, zwei Verse lesen und mehr nicht. Aber wenn man sich den Kontext anguckt, dann hat man Folgendes. Und das ist ein Beispiel wie in Kapitel 12, das ich vorhin erwähnt habe, wo er auch gesagt hat, der Johannes, dass die viele Älteste da an ihn glaubten. Da hat man in Johannes 12 diese Worte verherrlichen und erhöhen, hat man im selben Kontext in Zusammenhang mit dem Tod Christi, was ich gerade sage. Der Johannes kannte seine Bibel auch. Der Vers für heute in Kapitel 12, der ist in Vers 24. Und vor dem 24. Vers ist der vor 23. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Da haben wir das Verherrlichen. Doxazo. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und dann geht er ein bisschen weiter. Und er sagt in Vers 27, jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Und da hat man denselben Einblick in seine Seele wie in Matthäus, wo er in Gethsemane ist, und Markus, Lukas, ist derselbe Kampf in seiner Seele, die tiefe Erschütterung seiner Seele, weil er kennt das Leid. Bis auf den letzten Punkt hat er das in der Bibel gelesen, bei diesen Propheten, in dem Psalm, in Jesaja. Er weiß genau, was auf ihn zukommt, und er hat Angst. Er ist zutiefst aufgewühlt. Und er wird Gott bitten, diesen Kelch, wenn es möglich ist, wegzutun. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Diese Stunde ist sein größter Kampf und diese Stunde wird sein größter Sieg sein. Wegen dieser Stunde sitzen wir heute hier. Wegen dieser Stunde versammeln sich Menschen im Namen Jesu Christi in der ganzen Welt. Millionen, Millionen hören heute solche Predigten. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Hört ihr das Wort verherrlichen? Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Andere sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Es ist ein Kampf. Es ist der Arm des Herrn, der Allmächtige kämpft, einen zweiten Exodus. Und der rausgeschmissen wird, ist nicht Pharao, sondern Satan. Und um ihn rauszuschmeißen, muss er verherrlicht werden. Und um ihn rauszuschmeißen, muss er erhöht werden. Das System dieser Welt wird erschüttert. Satan wird in seiner Machtbasis zerstört, arbeitslos gemacht, unfähig, kampfunfähig gemacht. Die Waffen werden ihm genommen. Satan und seine gefallenen Engel und die Dämonen fürchten den Namen Jesu. Sie fürchten das Blut Christi. Und überall, wo das Blut Christi spricht und besprengt wird durch den Glauben auf das Herz eines Menschen, ist der Halt Satans, die Klammer, diese Krallen, die sich in deine Seele bohren. Sie müssen weichen. Weil die Kraft Gottes in dieser Power ist, was sie ist. Der Herr Jesus sagt das. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Keiner kann dieser Kraft widerstehen. Halleluja. Keiner kann der Kraft widerstehen. Dieser Knecht, sagt Gott der Vater, deklarierend über diesen letzten Abschnitt, es steht ganz oben drauf, siehe, einsichtig, erfolgreich handeln wird mein Knecht. Er wird erhöht, erhoben und hoch sein, sehr. So wie sich viele über dich entsetzt haben. Und jetzt redet er ihn an. Im Hebräischen redet er ihn an. Das in vielen deutschen Übersetzungen verschwindet das Du. Hier stellt Gott praktisch als der Krönende, der ihn Verherrlichende, stellt sich hin und er nimmt die Krone. Da steht drauf, König der Könige, Herr aller Herren. Und er setzt sie ihm auf. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Alle Menschen müssen sich im Namen Jesu beugen. Und da steht hier, hört's, da steht hier, so wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt und nicht mehr als das eines Mannes erkennbar war sein Aussehen. Er wurde so gequält, er wurde so gefoltert, er wurde so geschlagen, er wurde so ausgepeitscht, die Haare, die rausgerissen wurden, überall Blut. Und dann gekreuzigt. Und man wollte ihn nicht angucken. Der sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Die normale Gestalt von Jesus von Nazareth als Mann, als wahrscheinlich schöner, herrlicher, wunderbarer Mann. Es gibt eine Stelle, da heißt es, du bist schöner eben als alle. Die wurde am Kreuz entstellt. Und das ist hier prophetisch gesehen. Wie wenn Jesaja dabei gestanden wäre und hätte das gesehen und fängt es ein in Worte. So wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt und nicht mehr als das eines Mannes erkennbar war sein Aussehen und seine Gestalt nicht mehr wie die der Menschenkinder. Du konntest nicht erkennen, dass das ein Mann ist und ein Mensch ist. Er war splitternackt. In vielen Bildern wird dann gezeichnet, dass da noch ein bisschen Tuch drüber hängt, aber es ist höchstwahrscheinlich, das war oft Teil von der Kreuzigung, die totale Entehrung. Man nimmt dir alle Kleider, man nagelt dich ans Kreuz, wie wenn du ein Hund wärst, der bloßgestellt und begafft werden kann von jedermann. Ein Nichtmensch, ein Untermensch. Und man wollte sich das auch gar nicht angucken. Und so wie das Leid war, so wie dieses entsetzliche Leid war, dass man es nicht angucken konnte, so wird er viele Völker besprengen. Das Wort für besprengen, was hier steht, ist ein Terminus technicus aus der Tora, was für das Sprengen vom Opferblut benutzt wird. Das Besondere ist, dass es hier nicht mit Blut benutzt wird. Das Wort Blut kommt nicht vor. Normalerweise ist es dann Sprengen von Blut und deswegen wird es zum Teil auch anders übersetzt. Aber ich weise darauf hin, dass dieser Text in drei Teile zu teilen ist, dass Gott anfängt zu reden und dass Gott nachher aufhören wird zu reden. Und in dem Text, wo Gott aufhört zu reden, da hat man das Blut. Da hat man die ausgegossene Seele. Das ist das Blut. Warum durfte man das Blut nicht essen von Tieren im Alten Testament? Weil in dem Blut war die Seele, die Nefesh auf Hebräisch. Und die ausgegossene Seele ist das ausgegossene Blut. Das heißt, das Bild ist hier, der Mann wird ermordet, er wird umgebracht und er gießt sein Leben aus. Und sein Leben ist das Sühnemittel, das er benutzt, um wen zu besprengen? Viele Völker. In Jesaja 2 kommen diese vielen Völker, weil sie das Evangelium gehört haben, aus Jerusalem, kommen zum Herrn und bekehren sich. Diese vielen Völker, diese Amim, Rabim und auch an anderer Stelle Amim, starke Völker, Atzumim. Und die beiden Worte kommen am Ende wieder, Rabim und auch das Starke kommt wieder am Ende, wo Gott wieder redet. Das heißt, es ist vollkommen klar, der Knecht ist König, Priester und Prophet. In Kapitel 42 ist er König. In Kapitel 49 ist auch, hat was Königliches, Kämpferisches, Siegendes. Kapitel 50 ist er Prophet. Und hier in diesem Kapitel ist er Priester. Aber gleichzeitig ist er Herr der Herren und König der Könige. Er ist halt, wie David schon gesagt hat, im Psalm 110, Vers 1 und 4, dass er sowohl der Herr ist, mein Herr, aber auch Priester nach der Weise Melchisedeks. Er würde der Besondere sein, der König und Priester in einer Person ist. Er würde diese Ämter einen. Er hat das Recht dazu, weil sein Blut rettet uns alle. Und indem er sie besprengt, wenn die Völker besprengt werden, heißt das, dass sie gehört haben und angenommen haben. Das wird gleich deutlich werden. Aber stellt euch das mal vor, diese Vision. Du hast das verlorene Israel, für das stirbt er auch. Und dann hast du die Chinesen, die Inder, die Deutschen, die Pakistani, du hast die Iraner, du hast die Quechua, du hast sie alle. Du hast große und kleine Völker und Christus hat ja als Mann nur etwa 6 Liter Blut im Körper gehabt, aber Gott wird ein Multiplikationswunder tun. Er wird dieses Blut, das einmal geflossen ist am Karfreitag vor langer Zeit, er wird das Blut zur Verfügung stellen. Es ist im Himmel sozusagen im Ursprung des Körpers Christi da und von ihm fließen die Ströme des lebendigen Wassers. Als er in Johannes 19 durchbohrt wird von dem Soldaten, was kommt daraus? Blut und Wasser. Und genau das kommt heute noch raus. Es ist das Wasser des Lebens, was die reinigende Kraft des Blutes, weil es aus dem Herzen Jesu kommt und fließt, mitgenommen hat und uns reinigt, wenn er uns tauft mit dem Heiligen Geist, der uns reinigt, wenn wir ans Abendmahl treten und wenn er sagt, das ist mein Leib für euch, das ist dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Ja, das hier ist der Bundesschluss. Das Blut Christi ist geflossen und wir essen sein Fleisch in Form von dem Brot vom Abendmahl und wir trinken sein Blut, indem wir Wein oder Traubensaft trinken und wenn wir getauft werden, werden wir getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wir werden getauft, Römer 6, in sein Tod. Das heißt, da wird die Connection hergestellt mit dem aus dem Leib Christi geflossenen Blut und sein Tod ist mein Tod, deswegen gehe ich frei aus. Deswegen, Satan ist erledigt. Satan, der Fürst dieser Welt, heißt Satan, das ist Hebräisch, heißt Ankläger. Diabolos ist das griechische Wort dazu. Er kann gar nichts anstellen. Er ist arbeitslos. Hebräer 2,14. Weil die Kinder Fleisch und Blut ist teilhaftig sind, hat er auch Fleisch und Blut angenommen, auf dass er den zunichte mache, der des Todes Gewalt hat. Das ist den Teufel. Es ist der Tod Christi am Kreuz. Das ist die Power Gottes hier. Das, was hier steht, das ist das Allerheiligste. Das ist das, was Menschen rettet. So wird er viele Völker besprengen und die sind dann als Besprengte erlöst. In seiner Gegenwart schließen Könige ihren Mund. Das ist ein tolles Bild. Wenn praktisch die Könige der Welt, die Präsidenten und Bundeskanzler und die großen Führer, wie sie alle heißen, welche Namen sie damals und heute alle haben mögen, wenn man die alle versammeln würde, nicht in der UNO, sondern irgendwo in einem Platz und Christus würde kommen, dann würden die alle, die gerade noch miteinander geredet und geschnackt haben über die neuesten Dinge, würden ihr die Hand auf den Mund legen und schweigen. Das ist das, was Gott hier sagt. Der ist so hoch, dass die Könige nicht qualifizieren, in seiner Gegenwart reden zu dürfen. Er ist so hoch, er ist der Hochkönig, the High King, ist der König der Könige, der Herr aller Herren, das sagt Gott hier über ihn. So wird er viele Völker besprengen, in seiner Gegenwart schließen Könige ihren Mund. Wenn man das zusammennimmt, es wird eine Menschheitsversammlung geben, wo alle Könige und alle Menschen, alle Völker stehen. Und er wird da sein und er wird geehrt sein. Und was werden sie machen? Genau das werden sie machen. Sie werden sagen, Jesus Kyrios, Jesus ist der Herr, Jesus is the Lord, Jesu Allah. Ich freue mich auf diesen Tag, Leute. Ich freue mich auf diesen Tag. Und warum machen die das? Weil die es nun sehen, welchen es nicht erzählt worden war, die es nun verstehen, die es nicht gehört haben. Das sind lauter früher ausgeschlossene Leute gewesen. Diese Völker, die hatten die Tora nicht, die kannten den Herrn nicht. Und die Könige auch nicht. Und jetzt werden die Karten neu gemischt und sozusagen die Regeln werden neu gesetzt. Und deswegen kann Jesus sagen, wenn ich erhöht werde, und das ist die Erhöhung am Kreuz, das wird dann auch von Johannes noch erklärt, da heißt es dir, und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Vers 37 folgende, im selben Kapitel. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Auf das erfüllt würde der Spruch des Propheten Jesaja, den er sagte, Herr, wer glaubt unserem Predigen und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja sagte wiederum, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, dass sie mit den Augen nicht sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Das sagte Jesaja, weil er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Doch auch von den Oberen glaubten viele an ihn. Aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden, denn sie hatten die hatten lieber Ehre bei den Menschen als Ehre bei Gott. Was meint ihr, wie viele Moslem heimlich an Jesus glauben? Ganz heimlich. Wir haben keine Ahnung. Es ist dasselbe System. Du hast ein System, wo man offiziell das nicht machen darf, sondern ist man raus. Aber das wird offenbar werden. Der Tag wird kommen, wo all die Josef von Arimathias und all die Nikodemus, wo die alle auftauchen. Deswegen, unsere Aufgabe ist nur eins. Wir müssen den Namen Jesu verkündigen. Und den Rest überlassen wir dem allmächtigen Gott. Wer sieht Gottes Allmacht in des Lammes Ohnmacht? Und jetzt wechselt die Szene und nicht Gott redet. Gott redet, wird wieder am Ende reden. Jetzt redet Jesaja. Und er redet Jesaja nicht allein, sondern in wir. Er redet von sich. Man merkt, dass in einer Stelle sagt er, da er für die Missetaten meines Volkes geplagt war. Er redet wirklich als Einzelner, aber er braucht die Wir-Form, weil er sich einschließt mit anderen. Das geschieht öfters im Buch. Zum Beispiel das Kind von der Jungfrau geboren heißt der Immanuel. Gott ist mit uns. Und diese Wir-Gruppe, das ist der Rest, der heilige Rest, den Gott in seiner Gnade übrig lässt, damit Israel nicht wie Sodom und Gomorra ist, sondern damit eine Machtbasis Gottes da ist von Auserwählten, die er benutzt, die er sich einfach packt. Kraft seines Beschlusses, Kapitel 4 heißt es, die zum Leben in Jerusalem angeschrieben stehen. Da ist das Buch des Lebens praktisch impliziert. Das ist Gottes einseitige Entscheidung, damit er sich die Leute grapscht und er arbeitet mit ihnen weiter und erreicht Massen. Erreicht die Völker, erreicht die Könige. Aber sozusagen das, was Gottes Allmacht ausmacht, diese große Kraft, wurde nicht erkannt. Das war inkognito. Wer hat dem geglaubt, was uns verkündet wurde? Und der Arm des Herrn, über wem wurde offenbart? Die Antwort ist niemand. Jesaja hat's gehört, er hat's gepredigt, wie in Kapitel 6. Die Ohren hören's, die Augen sehen's und das Herz ist da, aber die Augen sind blind für diese Wahrheit, die Ohren sind taub und das Herz ist stumm. Das ist das Paradoxe vom Kreuz. Wenn sie ihn erkannt hätten, dann hätten sie ja den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Und wenn sie ihn nicht gekreuzigt hätten, dann würden wir nicht erlöst. Also die Notwendigkeit, dass es tragisch so kommen musste, ist einerseits klar, aber andererseits hat man das. Ich glaube, dass die Israeliten das beten werden, wenn Jesus wiederkommt, was ich jetzt lese. Ich glaube, das ist ihr Bekenntnis, wenn sie ihn erkennen. Wer hat dem geglaubt, was uns verkündigt wurde, und der Arm des Herrn, über wem wurde er offenbart? Und er wuchs auf wie ein Spross vor ihm, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt noch Pracht, dass wir ihn gesehen, und kein Aussehen, dass wir ihn begehrt hätten. Verachtet und verlassen von Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Schwachheit vertraut. So verachtet wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Und wir haben ihn nicht geschätzt. Aber unsere Schwachheit hat er getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen. Wir schätzten ihn als einen Bestraften, von Gott geschlagenen und zur Strecke gebrachten ein. Dabei wurde er durchbohrt um unserer Rebellion willen, zerschlagen um unserer schuldhaften Vergehen willen. Die strafende Zurechtweisung traf ihn zu unserem Frieden und durch seine Wunden sind wir geheilt. Geheilt auch von den blinden Augen, geheilt von den tauben Ohren, von dem verfetteten Herz. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Als er misshandelt wurde, erniedrigte er sich selbst und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, wie ein Schaf, das vor seinen Scherern verstummt, so tat er seinen Mund nicht auf. Man hat hier bei diesen beiden Versen, das ist das Zentrum von unserem Gesamttext, Vers 6 und Vers 7, das Bild von Schafen. Man hat praktisch einen Haufen Schafe und alle Schafe minus einer, die gehen in die Irre und ein Schaf nicht. Und jetzt geht Gott den Schafen hinterher, die in die Irre gehen und sammelt alle ihre Sünden ein. Von jedem. Und macht einen Riesenberg mit Sünden. Und dann ist das eine Schaf, das okay ist. Das steht da. Und das Entscheidende bei diesem einen Schaf in Vers 7 ist, dass es nicht wegläuft. Dass es auch nicht argumentiert. Es ist einfach stumm und lässt es geschehen. Das ist Christus in der Passion. Das ist genau das. Und Ich stell dir das vor. Deine, meine Sünde, die Sünden aller Menschen, aller Zeiten, aller Völker, von Adam und Eva an bis heute, alles, ein Riesenberg von Schuld. Und dann nimmt Gott das Karfreitag und schmeißt es alles auf ihn. Und er wird darunter zermalmt. Durch ein korruptes Gerichtsurteil wurde er beseitigt. Aber über sein Geschlecht, wer wird über es nachdenken, da er aus dem Lande der Lebendigen abgeschnitten wurde, als ihn für die Rebellion meines Volkes die Strafe traf? Und man bestimmte ihm sein Grab bei den Gottlosen, aber in seinem Tode ist er bei einem Reichen gewesen, weil er kein Unrecht getan hat und sich kein Betrug in seinem Munde befunden hat. Man hat hier also die Liebe Gottes, das Stichwort Liebe kommt hier nicht, es kommt an anderen Stellen in Jesaja vor, aber die Tatsache, Jesus sagte einmal, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. So liebt Gott uns. Wow! Denkst du, dass Gott um Menschen, die er so liebt, kämpfen wird? Wie viele Schafe gingen in die Irre? Alle. Es kann auch Christen passieren. Auch Christen können mal wieder in die Irre gehen. Glaubst du, dass Gott einfach so einen Christen in die Irre gehen lässt, ohne dass er kämpft für ihn? Dass er sein Leben, dass Christus sein Leben am Kreuz lässt und dann nicht alle Hebel in Bewegung lässt, um ihn wiederzukriegen? Er lehrt das selber. Wenn einer 100 Schafe hat und davon eins sich verirrt und verloren geht, dann lässt er die 99 in der Wüste und geht dem nach, bis dass er es findet, bitteschön. Halleluja. Dieser Wille zur Rettung, ja, das begeistert mich, Leute. Gebt nicht auf zu beten, für die, an die ihr jetzt denkt. Das Blut Christi ist geflossen. Christus hat die Macht. Wenn ich erhöht werde, werde ich alle zu mir ziehen, er kann ziehen, bete, flehe, faste, gib deine Lieben nicht auf. Mein Knecht macht durch sein Leid Gottlose zu Gerechten, aber es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn so schwach sein lassen. Hier treffen sich zwei Willen, der Willen des Vaters und der Wille des Sohnes. Der Wille des Sohnes im Garten Gethsemane war, aber das ist die vertraute Anrede im Familienkreis, wo der Sohn den Vater anredet, auf Aramäisch. Aber dir ist alles möglich. Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Es war nicht möglich. Wir haben das in der Losung. Wenn das Weizenkorn nicht stirbt, dann bleibt es allein. Stellt euch ein Paradies vor. Alles da. Und es ist ein Erlöster oder ein Heiliger. Jesus. Fertig. Das wäre ein trauriger Himmel, was uns Menschen betrifft. Aber er hat den Kelch genommen, er hat ihn getrunken. Der Vater wollte ihn so zerschlagen. Und wenn man jetzt denkt, der Vater hätte ihn nicht geliebt, täuscht man sich. Das heißt, Gott, der Vater, hat seine Liebe zum Sohn hinten angestellt, um seine Liebe zu dir und zu mir zu zeigen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, ans Kreuz dahingab, in die Folter, in die Hände der Folterer dahingab, damit wir erlöst werden, Leute. Wen das nicht anrührt, dem kann ich auch nicht helfen. Aber es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn so schwach sein lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gebracht haben wird, wird er Samen sehen, lange leben. Während der Plan des Herrn durch seine Hand gelingen wird. Man hat zweimal die Idee von der Familie, von der Nachkommenschaft dieses Messias. Einmal in dem Text, den wir gelesen haben, die Nachkommen, wer kann sie zählen? Das ist toll, die Übersetzung hat mich sehr gefreut, weil oft wird das wegübersetzt. Da denkt man, sein Geschlecht ist seine Generation oder so. Aber hier bedeutet das hebräische Wort Doro, sein Geschlecht, glaube ich, praktisch sein Stamm, seine Familie. Das ist jetzt nicht leiblich, er hat nicht eine irdische Frau geheiratet, sondern er ist der Bräutigam und die Erlösten sind die Braut, das himmlische Jerusalem. Es geht um die Kinder Gottes, die wiedergeboren werden. Die Wiedergeburt basiert auf dem Tod Christi am Kreuz und auf Pfingsten. Und das sind alles Kinder, das sind so real wie die Kinder, die wir als Kinder haben, sozusagen menschliche, fleischliche Kinder, was vom Fleisch so real, so ist das noch realer, noch wirklicher, noch stärker ist die Wiedergeburt. Wir sind ganz real. Sein Geschlecht, alle Erlösten sind seine Kinder. Alle Erlösten sind mit seinem Blut erkauft. Alle Erlösten sind von ihm mit dem Geist getauft und mit dem Geist beschenkt. Und das ist praktisch, jetzt müsst ihr es vorstellen, er hat jetzt zu Ende gelitten. Wenn seine Seele das Schuldopfer gebracht haben wird, wird er Samen sehen, lange, lange leben. Er sitzt oben auf dem Thron und er sieht jeden, der sich bekehrt, weltweit. Jeden Tag werden Tausende, wahrscheinlich zigtausende wiedergeboren. Er sieht die alle. Das macht Spaß. Wer schon erlebt hat, wie sich Leute bekehrt haben, ja, für die man gebetet hat, wer das erlebt hat, wenn die dann endlich zum Glauben kommen, das gibt Tränen, Leute. Wahrscheinlich gibt's sie nicht im Himmel, er freut sich einfach ohne Tränen, aber das ist dieses, was die Belohnung hier. Er wird Samen sehen, also er sieht all diese Nachkommenschaften, dieses Geschlecht, all die Bekehrten. Er wird lange, lange leben, während der Plan des Herrn durch seine Hand gelingen wird. Seiner Seelenmühsal Erfolg wird er sehen, sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht den vielen Gerechtigkeit zusprechen oder die vielen gerecht machen, da er selbst ihre Schuld getragen hat. Darum will ich ihm unter den vielen seinen Anteil geben, also die vielen Völker. Und die Starken soll er als Beute haben. Und das macht Gott immer wieder gerne. Das ist sogar ganz, oft sind es arme und unwissende kleine, schwache Leute. Aber manchmal packt er sich so richtig große Kaliber. Nur um zu zeigen, ich kann's. Betet, dass Gott solche Leute von Hamas rettet. Paulus war so ein Typ. Damit Gott ein Zeugnis hat, betet, dass Gott solche Leute aus den obersten Familien des Iran rettet. Dass Zeugen da sind dort, Gott will das machen, steht hier. Die großen, einflussreichen, die starken, ich werde sie ihm geben. Warum? Weil er das gemacht hat. Seiner Seelenmühsal Erfolg wird er sehen, sich satt sehen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht den vielen Gerechtigkeit zusprechen, da er selbst ihre Schuld getragen hat. Darum will ich ihm unter den vielen seinen Anteil geben und die Starken soll er als Beute austeilen. Darum, dass er seine Seele in den Tod ausgeschüttet hat. Das ist das Bild mit dem Blut. Seine Seele in den Tod ausgeschüttet hat und unter die Übeltäter gezählt worden ist, er aber die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. So stark sein Knecht gelitten hat, so sehr erhöht Gott ihn.